Ihr hört das freie Senderkombinat FSK auf 93,0, 101,4 im Kabel und über den Livestream auf der FSK Homepage. Und wir sind verbunden zu zwei Kollegen, die heute über die aktuelle Situation im Iran sprechen werden. Die Situation, die dadurch bestimmt ist, dass in so gestern 107 Städten regelrechte Aufstände stattfinden. Die Armee scharf schießt auf die Demonstrierenden. Über 200 Tote inzwischen gemeldet sind. Und das hat das Grundrechtekomitee heute veröffentlicht. Und das Internet abgeschaltet ist, sodass die Informationen, die in den Iran hinein und aus dem Iran herauskommen, sehr dünn sind. Wer von euch beiden möchte anfangen?
Ja, kein Problem. Ich kann anfangen, wenn du möchtest oder ihr. Ja, so, mein Name ist Nasser Monsef. Ich bin da im Kurdistan, iranischen Teil geboren und seit 86 im Exil. Und ich kriege wie ihr alle so begrenzt die Nachrichten aus dem Iran mit. Und ja, die Lage ist sehr, sehr gefährlich für die Menschen, die da sind. Besonders für die, die wirtschaftlich keinen Zugang zu diesem ganzen Reichtum im Iran haben. Und es gibt Tote, es gibt Folter, es gibt Gefangenen, über tausende Gefangenen, soweit man weiß. Und das ist nicht was Neues, was im Iran passiert. So. Und selbstverständlich, die Leute erwarten, dass in Europa und im Westen, dass die Berichterstattung jetzt so wird, dass es den Leuten helfen konnte, die keinen Zugang nach außen haben. Und soweit ich weiß, auch wie alle anderen aus den Nachrichten, also offizielle Nachrichten, westliche Nachrichten, die Möglichkeit hätte gegeben, wenn die Westen wollte, konnten sie das einschalten, dass da Nachrichten raus und rein kommen aus dem Iran und dass die Menschen nicht allein gelassen werden. Also es gibt mehrere hunderte Tote bis jetzt, was man weiß. Es gibt auch manche Festtelefone funktionieren und durch Kontakte mit anderen Leuten, die im Exil sind, weiß man, dass die Zahl der Toten viel mehr ist, als was wir mitbekommen. Und wie gesagt, tausende Gefangene. Und ja, und das Ding geht weiter und weiß man nicht, was man da machen konnte jetzt als nicht Systemanhänger.
Ja, so. Also ich denke, von den Sachen, die du gesagt hast, ist ja auch eine ganz besonders wichtig, die man vielleicht nochmal rausstellen muss, weil jetzt wird in der Berichterstattung ganz viel natürlich über das Internet geredet und ich glaube, das werden wir nachher auch nochmal machen, weil das ist ja ein krasses Ereignis und etwas, was man so noch nicht erlebt hat, dass ein Land über so lange Zeit komplett abgeschottet wird und dass die Berichterstattung auch dementsprechend schlecht ist. Das muss man sich auch mal angucken. Hat das auch was anderes als mit dem Internet zu tun? Aber ein Punkt, den du ganz am Anfang gesagt hast, die ökonomische Lage der Leute, die da auf die Straße gehen, die wird ja kaum berichtet im Moment, weil es halt immer auch um den Internetblock geht. Ich glaube, da muss man nochmal ran, was ist der Auslöser, die Proteste und wie geht's den Leuten, die da auf die Straße gehen?
Ja, das stimmt, was du erwähnt hast. Also grundsätzlich seit Jahren ist so, dass die Menschen, die nicht besitzen, im Iran wirklich leiden. Also der richtig hungern, das sind auch die meisten. Und ich weiß noch, vor etwa einem Jahr gab es so eine Situation, das war genau so um diese Zeit. Vor zwei Jahren war das, dass die Studenten auf die Straßen gegangen sind. Und damals ging es wirklich nur um die Wirtschaftslage, also was man hier mitgekriegt hat natürlich. Also die Menschen sind richtig am Leiden, es gibt nichts, also überhaupt die Waren sind weniger geworden, die gibt es nicht mehr, also Lebensmittel. Und wenn auch nur die Mittelschicht und ein bisschen höheren, können sich das leisten. Und ich glaube, dieser Druck dieses Mal, was mir auch fehlt durch diese Bewegung, dass dieses Mal keine politische Parteien sind, die Leute auf die Straße gebracht haben, die Oppositionelle, sondern das hat sich so ergeben. Das heißt, die Leute sind wirklich aus Not auf die Straßen gegangen. Nicht, weil das organisiert wurde und gegen das Regime, das jeder kennt, sein Diktatorregime, und das ist die Akte voll Terror und Folter und aber Hunderttausende Gefangener, Hinrichtungen, Frauenhinrichtungen und was weiß ich was. Darum ging es. Also die Leute sind richtig in Not. Dieses Mal, das passiert durch eine wirtschaftliche Not, dass die Leute nicht mehr weiterkommen. Also von heute auf morgen wurden die Benzinpreise im Iran 300%, also von 1.000 Tuman ist auf 3.000 Tuman gestiegen. Und das kann sich kein normaler Mensch im Iran leisten, nur Mittelschicht nach oben. Und deshalb, das ist aus Not geschehen und nicht, weil sie jetzt politisch anders denken und sonst was. Und die oppositionellen Parteien spielen da gar keine alte Rolle, mindestens nicht die Altparteien, die jeder hier in Europa kennt. Ja? Also die Not ist sehr, sehr hoch und die Leute sind gezwungen, auf die Straße zu gehen. Und entschuldige, was zu dieser Berichterstattung, das ist so, dass was mich auch wundert, jetzt nicht, ich erwarte nicht von westlichen Berichterstatter und Zeitungen und Radios und Medien, dass sie jetzt pro diese Menschen auf der Straße sprechen. Aber das Komische ist, dass sie fast schweigen. Ja, das heißt, sie möchten am liebsten, sie brauchen gerade keine sogenannte, wie sie das nennen, Unruhen in diesem Gebiet, weil sie genug zu tun haben mit Irak, Syrien und andere, Afghanistan und andere Länder. Nicht, nein, weil sie das nicht wollen. Am liebsten würden sie mit dem Iran einen Pakt schließen, also mit dem Staatsoberhaupt, mit Khamenei, einen Pakt schließen, dass alles sich beruhigt. Also sie haben gar kein Interesse. Es geht gar nicht um die Menschen im Westen, auch nicht bei Mollah-Regime, sondern sie wollen da Ruhe bewahren bis ein bestimmter Zeitpunkt. Das ist mein Eindruck von der Geschichte. So, bitte schön.
Ich würde noch mal ganz kurz zurückgehen zu den Protesten, bevor wir zur Berichterstattung kommen. Weil tatsächlich ist das ja ein Punkt, dass wir hier in Europa auch oder in Deutschland wenig zur Kenntnis genommen haben, dass es so anklingen lassen, über die letzten zwei Jahre, seit dem Jahreswechsel 2017-2018, trotz auch großer Repression bis jetzt anhaltend immer wieder zu ökonomischen oder ökonomisch motivierten Protesten gekommen ist, die auch verstreut waren, mal hier, mal da, in verschiedenen Städten, in verschiedenen Wirtschaftszweigen. Also was weiß ich, mal haben die Transportarbeiter gestreikt, also so Truckfahrer und sowas. Mal sind in anderen Wirtschaftsbereichen Leute auf die Straße gegangen, mal hat Riots gegeben. Und dass über diesen Zeitraum auch schon Parolen, die aus den letzten Tagen berichtet werden, da aufgetaucht sind. Also regimefeindliche Parolen gegen die Mullahs, gegen auch die sogenannten reformistischen Mullahs oder die Moderaten, wie sie hier immer gesagt werden. Und dass dieser Aufstand oder was immer, wie immer wir das jetzt bezeichnen, was jetzt da stattfindet, ja durchaus eine Vorgeschichte hat.
Ja, selbstverständlich. Also was diese sogenannte Moderaten betrifft, ja, das ist eine Heuchelei des Westens. Im Iran und in diesem System gibt es keine Moderaten. Iran wird von einem Staatsoberhaupt regiert, und das ist der islamische Führung, das ist Khamenei. Unter ihm stehen die Streitkräfte des Irans, dann Oberhaupt des Justizsystems, dann Schlichtungsrat, und das musst du dir vorstellen. Das sind alles auf einer Seite und die gewählten Institutionen, also habe ich gerade auch selber das gelesen, das sind der Präsident, Kabinett und sowas. Wenn man die Machtstellung dieser beiden Seiten zusammensteht, diese ganze Wählerei für Präsident und das ist nur eine Show, weil die wirkliche Macht ist in der Hand von Führer der Staatsoberhaupt. Das heißt Khamenei, früher war Khomeini, als er starb, hat das weitergegeben. Eigentlich juristisch haben sie gar keine Macht. Auch bei diesen Moderaten, die du meintest, das meinten sie Rouhani, weil vor Jahren meinte, ja, ist nicht schlimm, wenn die Frauen beim Fußballspielen ins Stadion gehen oder so. Das sind so Sachen, die sind gar nicht mehr erwähnenswert. Es gibt im Iran keine Moderaten. Alle, die im Iran bis jetzt regiert haben und regieren, nach dieser Verfassung, islamischer Verfassung, was sie haben, durch Wächterrat, und dieser Wächterrat ist unter der Führung von dieser Imam, also Ayatollah Khamenei, ihr Staatsoberhaupt. Das heißt eigentlich, es ist totaler Schwachsinn, dass sie so ein System aufgebaut für Westen, dass man den Eindruck hat, im Iran gibt es verschiedene Richtungen. Überhaupt nicht. In der Zeit von dieser sogenannten Moderaten sind Frauen in Gerichten besteinigt worden, sind Gefangene aufgehangen worden. Im Iran, in diesem Regime, in dieser Regierung, es gibt keine Moderaten und sonst was. Da sind alle gleich und die spielen diese Rolle für Westen oder keine Ahnung, für die Leute, die das wollen, dass Iran dass dieses Regime weiter regiert. Im Iran gibt es sowas nicht. Alle, die im Iran regiert haben und heute regieren, sind unter der Macht der Revolutionsführer. Und das ist Khamenei. Und danach, die größte Macht danach, sind Streitkräfte, die durch diese Revolution garten, das eine spezielle Einheit der iranischen Regierung, die Hezbollah unterstützen, die in Syrien Assad unterstützen. Und diese ganze Rouhani und diese Bunde, also diese Kongress im Iran, die 290 Delegierte da sitzen, das ist alles Show für die Öffentlichkeit, besonders für Westen. Und deshalb im Iran gab es nie und gibt bis seit der Regierung von Islamischer Republik gab es nie irgendwelche Präsidenten, die moderat waren, weil die Unterdrückung der Menschen seit 79 bis jetzt hat sich kaum geändert. Die Hinrichtungen wurden weniger, nicht weil sie moderater wurden, sondern weil die gesamte Oppositionelle im Iran vertrieben oder getötet oder in Gefängnissen gelandet sind oder im Exil leben. Nicht, weil sie das nicht mehr wollen. Sie haben kaum richtige, organisierte Gegner im Iran. Und Iran ist ein Parteiensystem und das ist in der Verfassung. Es gibt nicht moderate oder nicht moderate Menschen im Iran. So, und das dazu zu diesen Moderaten. Und das gehört nicht zu iranischer Kultur, sondern islamischer Republik.
Umso bemerkenswerter ist, dass dieser Aufstand flächendeckend im gesamten Land eher spontan, jedenfalls der Schilderung nach, ausbricht und sich sozusagen untergründig, seismologisch oder tektonisch, wirklich ausbreitet.
Das stimmt. Das stimmt. Das ist auch der Eindruck, den wir haben. Und deshalb am Anfang habe ich gesagt, das ist nicht organisiert. Das ist wirklich entstanden durch Not, durch Druck, Repressionen, das Maß ist voll. Und was danach kommt, sind viele auch, wir, also alle Menschen, die da politisch aktiv sind, auch in Europa, was wird da passieren? Und das ist es. Es ist nicht organisiert. Das heißt, die Menschen machen das, weil sie das Gefühl haben oder durch den Druck sind am Agieren. Man weiß wirklich nicht, was kommt. Natürlich die Rolle der Westen, die Rolle Europa, also alles zusammen. Sie spielen ihre Rolle, sie haben ihre eigenen Leute, hundertprozentig aus der Erfahrung in Afghanistan, in Irak, in Syrien. Und was danach kommt, wer da jetzt diese Bewegung wohin lenkt, das ist alles unklar. Und man weiß nicht, was da passiert. Aber auf jeden Fall, ich als Mensch, bin ich froh, dass endlich die Menschen sich bewegen und auf die Straßen gegangen sind. Und es wird langsam Zeit auch für einen Wechsel. Aber in welche Richtung, das kann man jetzt nicht vorhersehen, was da wirklich passiert. Und welche Rolle USA das spielt und Europa, das weiß man noch nicht.
Bevor wir dazu kommen, will ich noch
Ja. Ich würde ja da an der Stelle ganz kurz nur einhaken wollen. Also ich bin ja auch der Meinung, dieses Regime muss möglichst jetzt sofort enden. Aber wie du gesagt hast, und das muss man, glaube ich, immer wieder wiederholen und irgendwie den Leuten sagen, das ist eines der mörderischsten Regime, das es aktuell auf der Welt gibt. Also Iran ist, was Hinrichtungsquoten pro Bevölkerung, also was weiß ich, pro 100.000 Einwohner, was das angeht, eines der schlimmsten Länder der Welt. Dieses Regime hat immer, und das ist eigentlich ein Punkt, der uns jetzt aktuell ganz große Sorge machen muss, immer wenn es sich wirklich bedroht gefühlt hat, immer wenn es wirklich in Situationen, wo die Führenden gedacht haben, oh, jetzt wird für unsere Macht wirklich gefährlich, zum Massenmord gegriffen und, sag ich mal, ohne Hemmung alle, die für Gegner gehalten wurden, sind liquidiert. Deswegen, die Menschen im Iran, die da jetzt auf die Straße gehen, sind in extrem großer Gefahr. Und ich,
das ist wahr.
Ich sag mal so, es ist ja nicht ausgemacht, dass dieses Regime morgen zusammenbricht. Also ich glaube, wir stehen da vor einer Situation, in der ganz, ganz schreckliche Dinge wahrscheinlich schon passieren, aber auch noch schrecklichere passieren können. Ja.
Ja, Iran, da ist, wie du gesagt hast, wirklich weltweit auf erster Platz. Nicht nur die Gegner, jetzt wenn du so darüber, also so ausführlicher gesagt, es ist nicht nur im Iran, seitdem diese Regierung gibt, im Ausland auch, die haben alleine in Berlin, also in Deutschland, mindestens 10 bis 20 Leute umgebracht, also bewiesenermaßen. In andere Länder auch, in Österreich, in die ihre Gegner sogar im Ausland sind vor denen nicht sicher. Ne? Und das war immer ihre Methode. Und was du gesagt hast, auch das ist auf erster Platz ist oder so. Und gerade deswegen, dieses Regime ist sehr gefährlich, weil sie wissen, wenn sie die Macht verlieren, die haben nirgendwo einen Platz zu gehen. Das heißt, sie werden alles geben, um den Platz nicht zu verlassen, um dass sie nicht stürzen, weil sie wissen, was da passieren kann. Also sie haben kein gutes Aussehen weltweit und sie wissen, sie müssen an der Macht bleiben, ansonsten verlieren sie alles. Und deshalb sind sie so aggressiv, also da stimme ich dir zu. Aber unser Einfluss darauf ist gleich null, also besonders von außen. Besonders wir, die nicht an der parlamentaristischen Sachen teilnehmen und eine Macht haben. Nur, die Wahrheit ist es, diese Entwicklungen finden statt. Und nicht, dass ich mich freue darüber, dass da die Menschen getötet werden, sondern ich freue mich, dass die endlich auf die Straße gehen, damit dieser Elend irgendwie ein Ende hat. Und das ohne Opfer. Bei so einem aggressiven, wirklich mittelalterlichen, faschistoidischen System gibt es gar keinen anderen Weg. Sie bestimmen die Methoden. Und wenn die Menschen nicht auf die Straße gehen, die werden da bleiben und ihre Macht auch erweitern. Und das nicht nur im Iran, im Irak, in Syrien, in Libanon, also in Jemen, in Jordanien, in Saudi-Arabien, in Afghanistan. Sie haben ihre Hand überall, weil sie wissen eben, wenn sie die Macht verlieren, sie werden alle, also richtig alles verlieren. Deswegen sind sie sehr aggressiv. Das stimmt. Aber wir können das nicht. Leider, also es ist natürlich unser Wunsch, dass kein einziger Bluttropfen da fließt. Aber das ist unmöglich gegen so ein System. Es ist unmöglich. Die Menschen wissen auch das im Iran. Und deswegen dieses Mal, ich glaube und ich hoffe, dass diese Menschen es schaffen, dass dieses Regime endlich aus der Welt geschaffen wird. Mit allen, wirklich mit allen Mitteln und sonst wird das nicht enden und sie werden immer weiter so Menschen töten, überall und Angst verbreiten und was weiß ich. Also,
bitte. Da würde ich noch eine Sache anfügen, also auch für unsere Hörerinnen jetzt, weil du ja diese Machtambitionen des Iran in der Region erwähnt hast. Es gibt ja aktuell im Libanon und im Irak auch massive Proteste, die auch, sag ich mal, durch ökonomische Lage, Armut und so weiter motiviert sind, sich aber auch auf der Basis gegen das politische jeweilige System, Regime richten, in dem ja der Iran jeweils einen großen Einfluss hat. Und auch, das sind auch Aufstände, die sich durchaus gegen den iranischen Einfluss in der Region wenden. Und es scheint auf jeden Fall auch, dass es eine Beziehung zwischen diesen Aufständen gibt. Also dass Leute das durchaus wahrnehmen, sozusagen im Iran auch wahrgenommen haben, das gibt diese Aufstände, dass man sich darauf bezieht. Es gibt auch Stellungnahmen aus Libanon und Irak von Protestierenden, die jetzt begrüßen, dass es diese Aufstände im Iran gibt. Also einerseits, sag ich mal, macht das diese Situation dann natürlich noch gefährlicher, weil das Regime im Iran noch massiver bedroht, weil die nicht nur mit den Protestierenden im eigenen Land konfrontiert sind, sondern ja auch mit den Protesten im Irak und im Libanon. Andererseits, sag ich mal, ist das vielleicht ein kleines Zeichen Hoffnung, dass da Menschen in der Region auch über Ländergrenzen hinweg sich aufeinander beziehen in ihren Protesten.
Ja, das ist wahr, das ist so. Und was ich jetzt ein bisschen Hoffnung gibt, dass die Schiiten im Iran, in Irak, ne, weil die sind ja in Basra und Südirak, die waren immer mit iranischer Regierung sehr verbunden, ne, Zusammenarbeit, und Iran hat ihnen Waffen geliefert und also auch Geld und alles, die unterstützt im Iran, im Irak an die Macht zu kommen. Und das ist auch einmal geschehen. Aber mittlerweile, also seit Monaten, ist so durch diese auch Bewegung im Irak, in Bagdad und sowas, habt ihr mitgekriegt, dass sie auch sich abgewendet haben. Also sie wissen, Zusammenarbeit mit der iranischen Regierung wird sie nicht, ihre Lage nicht verbessern. Und sie sind jetzt mittlerweile dagegen, dass Iran da gewisse Einfluss hat. Also sogar die Schiiten im Irak. In Libanon weiß es nicht, um ehrlich zu sein, aber das ist auch wiederum ist gut für die Menschen im Iran, dass die Schiiten im Irak auch sich abwenden gegen dieses Mullah-Regime im Iran. Das ist das, was ich aktuell weiß aus dem irakischen Teil. Und das ist jetzt ein Gewinn für diese Bewegung im Iran, wie man das auch nennen soll. Und das ist positiv auch für die Menschen im Iran, dass sie nicht mehr die Unterstützung von iranischer Regierung annehmen. Also mindestens was das in offiziellen Berichten rauskam vor Wochen.
Ja. Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, also so
ja, nein, sag,
unangebracht, dass vielleicht in der Situation ja, ist, weil du meintest, ihr habt das mitgekriegt, weil ich glaube, das ist tatsächlich, also wenn wir über die Berichterstattung darüber reden, was man hier mitkriegen kann und was man hier machen kann oder welchen Einfluss wir haben, wo du ja ganz recht hast, ist irgendwo um null. Sag ich mal, das, was wir hauptsächlich machen können, ist ja erstmal zu verstehen, was passiert da. Und ich glaube auch, die große deutsche Öffentlichkeit hat über das, was im Irak und im Libanon passiert, aber vor allen Dingen, was im Irak passiert, eigentlich auch nichts mitgekommen. Also, sondern das wird abgebucht und da ist wieder irgendwas. Ja, da gibt es irgendwelche Unruhen. Wir reden ja nicht mehr über soziale Prozesse in diesen Ländern, sondern man guckt ja nur noch bestenfalls mit so einem geopolitischen Blick drauf und sagt, okay, da ist Krieg, da explodiert eine Bombe, da gibt Einfluss und so weiter. Aber was ist real in diesen Ländern an gesellschaftlichen Prozessen, an sozialen Entwicklungen gibt, verfolgt ja hierzulande kaum noch jemand.
Da muss ich dir leider recht geben. Ich mache es einfach, es ist leider so, dass ich glaube, alleine durch diese ganze Medien, was wir haben, dass sie sicher auf der Seite, also das ist auch logisch eigentlich, die begeben haben, die sind auf der Seite des Systems, das ist eindeutig für mich. Und dass es zu einer gewissen Normalität geworden ist, dass im Nahosten Kriege gibt. Das gehört zum Alltag. Also das hat sich so normalisiert, dass man dann nicht mehr guckt, wo was passiert und warum, sondern man sagt, okay, da ist Krieg. Na, das heißt, der Krieg ist was Selbstverständliches geworden. Na? Und dass das da getötet wird, dass da unterdrückt wird, dass da gefoltert wird, das ist normal geworden. Genauso, wenn man sagt, tut mir leid, dass ich so übertreibe, dass ja, nach dem Feierabend gehe ich ein Bier trinken. Und das Gefühl habe ich auch. Du hast recht, es ist selbstverständlich geworden, dass da Krieg gibt, dass da täglich Menschen getötet werden. In Syrien, die Kurden, Türkei schmeißt Bomben, egal, Libanon, machen alle. Und das ist so, es ist nicht mehr so, dass die Menschen sagen, nein, stopp, warum und wieso. Und es ist langsam so, gehört zu der Normalität, im Westen mindestens. Und die Gründe kennen wir auch. Ich denke, es hat damit zu tun, ja, wir haben uns entschieden. Ich hatte vor 3 Jahren, glaube ich, so einen kleinen Text geschrieben, dass bei G20 war das, genau, bei G20 habe ich geschrieben. Also es wurde entschieden, die Welt wurde in 2 Teile geteilt, die Besitzer und die, also die Gewinner und die Verlierer. Und da hat man sich dran gewöhnt. Ich glaube auch, das ist Angebot und Nachfrage, denke ich, das ist leider wirtschaftlich, aber es ist so, die Leute haben kein Interesse daran, sie haben sich entschieden. Ja, der Wohlstand, unser Wohlstand, daraus wird resultiert. Es muss Kriege geben, es müssen Menschen da sterben. Und das haben sie so als normal, viele, nicht alle. Viele haben das genommen. Und leider, das muss ich auch in die Richtung der Linken geben. Weil das waren die, die früher auf die Straße gegangen sind, weil in solchen Situationen, wenn es eine politische Bewegung irgendwo war, da haben sie ihr Teil solidarisch beigetragen, auf die Straße gebracht. Und dann wurden die Medien gezwungen, über sie zu berichten. Aber was passiert? Wann hast du hier bei uns gesehen auf die Straße, dass wir da hingehen, wegen Südamerika, wegen Sudan, Somalia, wegen Iran, Irak, wegen Saudi-Arabien, Jemen, wegen Syrien, Kurden, Erdogan? Es findet nicht mehr statt. Und wenn überhaupt, dann gehen ein paar Leute aus dem Iran auf die Straße oder aus der Türkei oder aus Kurdistan. Aber diese solidarische, durch die Linken besonders, dass die Kritik jetzt eine Alternative und die Linken in Europa. Ich glaube, sie haben sich auch entschieden als Teilhaber. Wer schweigt, stimmt zu, so ungefähr. Und da gebe ich dir total recht. Und ich erwarte nicht, ich habe noch nie von der offiziellen kapitalistischen Medien was erwartet, dass sie sowas machen. Nee, das interessiert sie sowieso nicht. Aber früher wurden durch diese Linke und durch die Gegner des Systems hier wurden diese Sachen auf die Straße gebracht und die Medien mussten darüber berichten. Aber das findet gar nicht mehr statt. Und ich sehe keine Leute auf der Straße.
Also ich bin ja, was die Kritik an der Linken angeht, ganz ganz dicht bei dir, aber ich glaube, es gibt noch ein ergänzendes Problem, also warum es diese Zurückhaltung in der hiesigen Linke gibt, abgesehen davon, dass natürlich auch die hiesige Linke wesentlich kleiner und desaströser aufgestellt ist, als sie, sag ich mal, zu Zeiten war, als man für internationale Themen massiv auf die Straße gegangen ist.
Das stimmt.
Und das Thema ist, glaube ich, dass es ja gerade auch auf den Bezogen, auf den Iran, in Teilen der deutschen Linken, glaube ich, quasi sowas wie enttäuschte Hoffnungen gibt. Also ich kann mich noch sehr gut erinnern, als es 2009 diese sogenannte grüne Revolution im Iran gab, also als Leute dagegen die Wahlfälschung auf die Straße gingen, als es vor allen Dingen auch in Teheran massenhafte Demonstrationen gab, auch von jungen Menschen, viele junge Frauen auch auf die Straße gegangen sind, und dieses Mullah-Regime, Studierende, dieses Mullah-Regime sich auch sehr angegriffen gefühlt hat. Es so die Hoffnung gab, jetzt gibt's im Iran eine Revolution von Leuten, die sind uns irgendwie ähnlich, ja, so junge, gebildete, städtische, liberale, linksliberale, die Leute, die auf jeden Fall was mit Demokratie und Menschenrechten und so weiter anfangen können, auch da ein empathisches Verständnis und Einfordern haben. Und dann scheitert das. So, auf, und es gibt wieder Verfolgung und Repression. Und dann gibt es die, ja, also kleineren Rebellionen über die letzten 2 Jahre, die ökonomisch motivierten Rebellionen. Leute, die in den Iran fahren, berichten auch über die letzten 10 Jahre, also eigentlich seit der Grünen Revolution die ganze Zeit, okay, es brodelt, wenn man mit den Leuten spricht, ist da ein großer Druck, ein großer Hass. Aber das wird nicht mehr im Gegensatz zur Grünen Revolution programmatisch gefasst, wo ja die Rede war von Demokratie, Menschenrechten, Freiheit und so weiter. Und man die Vorstellung haben konnte, okay, wenn jetzt das Mullah-Regime stirbt, dann gibt es da, was weiß ich, den neuen Iran, den neuen Mittleren Osten. Diese ganzen Hoffnungen, die es ja auch zu Beginn des arabischen Frühlings gab. Und das, sag ich mal, nach der Geschichte dieses Scheiterns, nach der Geschichte auch der Geschichte des Scheiterns der Rebellion im arabischsprachigen Raum, ja, ich glaube, eine große Desillusionierung ist und aktuell auch nicht so die Identifikationsobjekte für eine hiesige Linke da sind, weil naja, man hört dann da auch mal eine monarchistische Parole. Es gibt auf jeden Fall offensichtlich keine organisierte Linke, die da mehr aktiv ist. Und natürlich ist das dumm, von der hiesigen Linken sozusagen sowas vorauszusetzen und sowas als Bedingung zu haben, irgendwie um Solidarität üben zu können. Aber ich glaube, das muss man in Berücksichtigung ziehen. Also diese Geschichte der Desillusionierung über die letzten 10 Jahre.
Ja, nee, das, was du sagst, das stimmt. Jetzt, also vom Innen im Iran, wie gesagt, man kann das immer noch nicht einschätzen, wirklich, wie viel Macht die Altrevolution oder Revolutionäre, egal welche Art, da Einfluss haben. Aber von außen, ich meine, wir reden jetzt über hier, was man hier machen konnte, also unsere Teil. Als Menschen, als freie Menschen, als Leute, die gegen Krieg sind, gegen Gewalt, gegen diese Diktatoren da, unsere Aufgabe. Wir müssen unsere Hausaufgaben selber hier machen. Was da passiert, das weiß wirklich keiner. Gerade besonders, weil sie alles in den Medien in der Hand halten und es gibt keine richtigen Nachrichten von ihnen. Man weiß nicht, was da wirklich passiert. Aber wir reden über hier. Wie gesagt, Erwartung von den Offiziellen haben wir ja nicht. Aber die Leute, die hier sich engagieren und gegen Ungerechtigkeiten kämpfen und sowas, wir müssen auch, wir müssen uns engagieren. Also es muss hier auch was passieren. Ja. Und nicht, man hat sich zu leicht gemacht, man erwacht Menschenrechte. Ich verstehe den Begriff gar nicht mehr. Und das, von wem sollen wir das erwarten? Von deutscher Regierung? Die täglich Waffen verkauft an diese Regierung. Ich meine, wir sind doch kein Heuchler. Also von denen erwarte ich gar nicht. Solange keine Proteste gibt, hier, ist was uns betrifft, die würden so weitermachen. Sie wissen, was da passiert, besser als wir. Die haben mehr Zugang zu dieser Regierung im Iran und auf die Straße durch ihre Nachrichtendienste und sowas als wir. Die wissen, was da passiert und wir müssen das denen nicht klar machen. Nur, ich denke, ein gewisser Druck von hier, egal wo auch, weil wir gerade in diesem Land sind, das Deutschland heißt, wir müssen einen gewissen Druck machen, damit sie gezwungen sind, das zu machen. Menschenrechte und sowas, das ist jetzt für Bücher geschrieben. Guck mal nach Saudi-Arabien, Merkel hat voriges Jahr wie viele Millionen Waffen verkauft. Jordanien, guck mal nach Irak, guck mal, gestern hat mit afrikanischen Ländern was sie machen, ihre Geschäfte machen. Von denen erwarte ich gar nichts. Die machen das bewusst. Das haben sie immer gemacht. Joschka Fischer hat 90er Jahre gesagt, wenn die Deutschen ihren Wohlstand behalten wollen, wir müssen Waffen verkaufen. Punkt. Ja. Also ich rede jetzt über die Linken, ja, ich rede über die Linken, die nicht von diesem System, in dem wir leben, viel halten. Ne? Wir müssen unsere Wege selber finden und wir müssen selber uns engagieren. Und ich habe keine Erwartungen, Menschenrechte habe ich nie verstanden. Dass Kapitalismus Menschenrechte sich an Menschenrechte hält, das ist nur für die Regierungen, die sich nicht unterordnen. Dann merken sie, ah, da werden Frauen benachteiligt, da werden Frauen beschnitten, da werden das und das, da werden gefoltert, solange sie mit denen mitmachen, wie Saudi-Arabien, das beste Beispiel weltweit, ah, da werden rote Teppiche gelegt. Dann geht Trump tanzt mit denen. Nein, das ist, ich rede, wenn ich Linke sage, ich rede nicht von den Parlamentarischen, ich rede von den Leuten, die systemkritisch sind und nicht da alles mitmachen, die frei sind, die Freidenkende sind. Ne? Wir mussten, auch wenn es klein ist, wir haben sehr oft auch, jetzt, du kennst das auch, ihr kennt das, mit drei Leuten irgendwo gestanden und haben wir unsere Dinge gemacht, unsere Hausaufgaben erledigt. Es muss nicht die große Masse sein, es muss nicht Spiegel darüber schreiben oder Welt oder sonst was, darum geht es ja gar nicht. Wir mussten unser Ding trotzdem machen und solidarisch mit diesen Menschen in Irak, im Iran, in Afghanistan, in Syrien, in Libanon, was weiß ich. Ich habe das Gefühl, dass das viel weniger geworden ist, warum auch immer. Und das nicht mehr wie früher passiert, dass die Leute sich engagieren. Entschuldige, ich habe zu lange geredet.
Nee, wie gesagt, ich sehe das ja sehr, sehr ähnlich. Denke halt aber, und ich glaube, das ist auch nochmal eine Ergänzung zu dem, was du sagst. Es liegt natürlich einfach auch daran, dass man sich nicht mehr vorstellen kann, wie kann es anders werden. Also man hat über die letzten 10 Jahre, also vor allen Dingen jetzt auch mit dem mit den Ereignissen infolge des arabischen Frühlings,
ja,
das Scheitern von so vielen Rebellionen, Aufständen und erlebt. Und es ist ganz oft so, wenn man nach Libyen guckt, irgendwie das Gaddafi-Regime war schon schlimm, was jetzt da ist noch wesentlich schlimmer. Und ich glaube, das Fehlen der Vorstellung, dass es besser werden kann, und ich glaube, da ist das die Verbindung zu dem, was du gesagt hast. Ich glaube auch, es kann nicht besser werden, solange sich nicht bei uns was ändert. Also solange sich in den Zentren der kapitalistischen Wirtschaft
sehr gut, du hast das auf den
was
Punkt
ändert,
gebracht.
Kann sich natürlich auch global nichts ändern.
Ja,
die macht die. Aber da beißt sich die Katze in den Schwanz sozusagen, dann steht man machtlos davor und verschließt irgendwann einfach nur noch die Augen, weil alles zunehmend in Blut und Scheiße versinkt.
Ja, das ist der Unterschied zwischen, was wir im Westen sagen, Realpolitik, ne? Und der Wunschpolitik.
Ich will an dieser Stelle vielleicht mal kurz rein, weil mir jetzt aus eurem langen Gespräch, dem ich sehr interessiert und gespannt zuhöre, ein paar Punkte in Erinnerung noch sind, die vielleicht an dieser Stelle auch weiterführen können. Ja. Nämlich, was können wir hier tun und es muss hier geschehen. Ja. Erstens, es gibt, also ich zähle die jetzt erstmal nacheinander runter. Es gibt, ihr habt schon viele Länder gerade genannt und dazu kommen die lateinamerikanischen Länder, in denen es gerade richtig zur Sache geht. Es ist sowas wie eine, und Hongkong zum Beispiel, ne?
Ja.
Es ist eine Weltsituation, die noch, glaube ich, ein bisschen genauer untersucht werden muss, damit wir hier wieder handlungsfähig werden. Nicht um eine akademische Beschäftigung zu haben, sondern wirklich zur Herstellung von Handlungsfähigkeit. Mir ist bei der Schilderung gerade der Grausamkeiten dieser Regime aufgefallen, Nasser, du hast ganz kurz auch den Jemen dabei erwähnt. Wir haben mindestens 2 Jahre Informationen dafür, wie unendlich grausam die Situation dort ist.
Ja.
Und schauen nicht drauf. Libyen. Wir haben mittlerweile Meldungen en masse über Sklavenlager in Libyen und über die von Europa ausgerüstete libysche Küstenwache, die Seenotrettungsschiffe beschießt.
Ja.
Dann 2 wichtige Momente, ganz zurück an den Beginn des Gesprächs. Du hast ausgeführt, Nasser, wie hier die Illusion herrscht, es gebe Moderate im Iran, und das verfolge ich nun schon mindestens bis in die 90er Jahre zurück, wie die deutsche linksliberale Presse, Taz ganz vorneweg, jeden angeblichen moderaten Ayatollah hochschreibt zu dem großen verhandlungsfähigen Moderaten und latent demokratisch eingestellten und sowieso von Menschenrechten durchzogenen, der sich wunderbar eignet mit einem linksliberalen Außenminister Joschka Fischer oder Steinmeier, der jetzt Bundespräsident ist, super diplomatische Gespräche zu führen und dabei, was weiß ich was für Zugeständnisse hinterlässt, bei denen man nie dahinter geguckt hat, was dann davon Realität ist. Das Einzige, was Realität ist, ist, dass die deutschen Wirtschaftsbeziehungen immer stabil gehalten worden sind, auch über die Boykotte hinweg. Und Deutschland, ich glaube, das war Gabriel als Wirtschaftsminister oder Außenminister, sofort der allererste ausländische Repräsentant gewesen ist, der Millionen-Deals abgeschlossen hat, als das Atomabkommen noch in Gültigkeit war. Und das dritte oder vierte, was ich jetzt hier noch kurz einführen will, ist der G20, den wir alle zusammen gemeinsam hier erlebt haben. Und einer von euch hat auch ganz kurz en passant sowas fallen gelassen, wie was ich schon seit geraumer Zeit auch für mich so mittrage. Dieser G20 hat eine auch noch weiter zu untersuchende, aber am Afrika-Beispiel wird es besonders deutlich, eine ganz zentrale Rolle. Dieser G20, der hier in Hamburg stattgefunden hat, eine ganz zentrale Rolle an dem, was ich eben als Weltsituation beschrieben habe. Das schmeiße ich mal rein, gerade euch vor, sozusagen.
Das ist ganz schön viel.
Ja, es ist ganz schön viel.
Also ich würde eine Sache anknüpfend noch sagen, also man muss sich, glaube ich, klar machen, dass auch, wenn man, sag ich jetzt mal, die wirtschaftliche Entwicklung aktuell verfolgt, irgendwie Krise der Automobilindustrie, Angst vor dem nächsten Rezessionseinbruch und so weiter, dass natürlich das kapitalistische Deutschland und seine politische Repräsentanz, also ob die jetzt rot, grün, schwarz, grün, gelb, lila angemalt ist, das ist ja relativ egal, natürlich auf Teufel komm rauf daran angewiesen ist, genau solchen Ländern, was weiß ich, Fahrzeuge, Maschinen, Kraftwerk, und Urananreicherungsanlagen zu verkaufen, weil sonst wird man nicht Exportweltmeister. Also wenn man nur an Schweden, Norwegen und Dänemark liefert, dann ist man halt nicht Exportweltmeister. Und dann kann man sich wirtschaftliche und politische Bedeutung abschminken.
So, was du meintest jetzt, das ist so, die Wahrheit ist, wir müssen erkennen, wir müssen uns entscheiden. Ja, man kann nicht auf beide Felder spielen. Ich will nicht das wiederholen, Kapitalismus, Kapitalismus oder sonst was, und denken Sie, das war halt kommunistischer Scheiß. Darum geht es wirklich nicht. Aber die Wahrheit ist es jetzt, Werner hat das genannt mit G20. Ich habe damals wirklich alles richtig, richtig also intensiv konzentriert, habe ich beobachtet, die Nachrichten, was da rauskam, was sie von sich gegeben hatten oder so. Mein Eindruck war in dem Moment, weil dieses System, dieses kapitalistische System wirklich kein Gegenpol hat. Also ich will nicht wieder zurückgehen, Sowjetunion und bla bla und Stalinismus und keine Ahnung, sogenannter Sozialkapitalismus oder Kommunismus, egal. Sie haben jetzt gerade freie Bahn, sie können machen, was sie wollen. Also Westen, die kapitalistischen Staaten, die nicht die Compradoren, nicht die, also wirklich Westen. Europa, USA und die Freunde von denen, also G20 so ungefähr, die haben in Hamburg damals, mein Eindruck war, von diesen ganzen Treffen, was sie gemacht haben und gefeiert haben, war so, jetzt können wir machen, was wir wollen. Offensichtlich brauchen wir nicht so heucheln, verstecken, Demokratie irgendwo transportieren oder reinbringen oder Menschenrechte. Sie haben gesagt, jetzt können wir machen und sagen, was wir wollen. Und die haben an dem Tag, also als sie fertig waren, die Welt wirklich geteilt. Die Täter und die Opfer. Eindeutig, jetzt im Rahmen natürlich ihrer Märkte und ihrer Geschichte, dass sie miteinander keine Konflikte haben. Ja, die haben das geteilt. Und sie haben ihre neue Feinde waren nicht die Linken oder die Alternativen, die Freidenker, nein. China, Russland und sogenannte unabhängige Staaten von früher, Indien und was weiß ich was. An dem Tag wurde entschieden. Offensichtlich ist so, sie können jetzt machen, was sie wollen. Aber das bedeutet nicht, dass wir verloren haben, dass die Gegner nicht mehr machen können. Ganz im Gegenteil. Wir fangen gerade wieder alles an. Also wir fangen neu an. Wir müssen unsere Richtung finden, wie wir dagegen kämpfen, wie viele wir sind. Also qualitativ, quantitativ, wir sind sehr, sehr wenig. Aber mir fehlt immer noch, jetzt ich rede mit den Leuten, die da interessiert sind, diese kleine 3, 4, 5 Personengruppe, die sich irgendwo auf die Straße stellen, eine kleine Mannwache und grundsätzlich gegen das, also gegen das System hier, weil wir, wenn wir da stehen und sagen, ja, Freiheit für iranische Leute oder irakische Leute, das hilft sowieso nicht. Und sie fühlen sich hier bestätigt, aber wir haben damit nichts zu tun. Wir müssen gegen die kämpfen, mit denen Dialoge führen oder auch nicht führen und machen, die Haupttäter, die das in der Hand halten können und haben. Dein Beispiel war sehr gut mit Libyen. Damals diese arabische, sogenannte arabische Frühling. Ich war so glücklich, wie alle anderen auch. Was passiert jetzt? Und jetzt siehst du, was in Libyen los ist. Ich glaube, Westen braucht diese Konflikte. Es ist auch sehr logisch. Ja, ein Zahnarzt braucht Leute, die kaputte Zähne haben. Das kann nicht sein, dass er sich freut, wenn der ganze Mund, die ganze Welt gesunde Zähne hat. Sie werden alle arbeitslos. Kapitalismus hat diese Rolle. Braucht diese Konflikte, braucht, damit Waffen verkauft werden. Nicht nur Waffen, das sagt jetzt jeder. Überhaupt, dass sie Exportweltmeister werden, wie du gesagt hast. Und wir müssen auch uns entscheiden. Die Linken, entweder legen sie sich zur Seite, leben sie auch hier glücklich mit diesem System und dann manchmal romantisch denken an die anderen, die Opfer, die Ausgebeuteten, die da darunter leiden und getötet werden und im Gefängnis sitzen, oder ernsthaft zeigen Gesicht und gegen das Kapitalismus. Wir sind hier, wir sind ganz nah dran. Ich glaube, das hilft nicht, wenn wir solidarisch mit Irak, mit Iran, mit Menschen in Libyen oder Werner, was du meintest, ja auch mit diesen Leuten da, die Sklave gehandelt werden, Knechte in Libyen. Und Merkel bezahlt dafür. Merkel hat 500 Millionen bezahlt, dass sie da diese Brücke machen, damit sie alle gesammelt werden und nicht von verschiedenen Stellen sich aufs Meer begeben, nach Europa. Bezahlt diese Türsteher in Afrika, damit die sogenannten Flüchtlinge, dass sie nicht hochkommen, dass sie nicht nach Europa kommen. Die haben Türsteher überall, die haben Erdogan als Türsteher. Die haben Libyen, Tunesien, sie bezahlen überall Marokko, sie bezahlen die alle. Halte das Elend, sie sollen da verrecken. Das ist die Wahrheit. Und die Leute, die in Europa sind, entweder müssen sich auch entscheiden, wie bei G20, die haben sich entschieden gegen den Rest der Welt. Und wir müssen uns entscheiden. Leben wir mit diesem System, profitieren wir auch von diesem Elend oder dieser Export, oder wir stehen uns dagegen. Ja, und das gute Beispiel ist, ich will jetzt nicht alles zusammenmischen, aber diese Fridays for Future, die haben sich für ihre Sache solidarisiert, sich auf die Straße gesetzt und sie haben was geschafft, nicht ganz. Die versuchen das auch kaputt zu machen und sowas. Die Linken, die auch politisch und sozial, auch Umwelt, für alles, was wir uns, also wir müssen ein bisschen ernsthafter werden. Wir müssen auch Gesicht zeigen und ich glaube, wir müssen auch verzichten können. Das wäre für mich Solidarität mit diesen Menschen da in Afrika, in Südamerika, wie du meintest, Werner, egal wo. Kapitalistische Compradorländer oder die Länder, die ausgebeutet werden und durch diese unter diese Diktatoren wie Mollah-Regime und sonst leben. Ja. Also die Linke hier muss, nicht die Linke, ich meine, die nicht mit diesem Kapitalismus zufrieden sind, sie sollen sich entscheiden. Genauso wie Kapitalismus sich entschieden. Entschuldige, jetzt kommt
dann nochmal mit einer Sache anknüpfen, die eher zurück wieder zum Iran und der spezifischen jetzt Situation geht. Es geht jetzt nicht nur darum, hier in irgendeiner Form Solidarität zu, irgendwie nichts mit uns zu tun hat und aber den Leuten da hilft, sondern ich glaube, man muss sich auch klar machen, wir erleben gerade ein historisches Ereignis, egal
Stimmt.
sozusagen, was wirklich im Iran passiert ist, aber wir sehen gerade das erste Mal sozusagen in dieser Internetzeit, also in der Epoche, in der wir seit ein paar Jahren leben, wo wenn man totale digitale Vernetzung, totale Durchdigitalisierung, auf die ja durchaus auch progressiverseits immer Hoffnungen gesetzt wurden. Ich sag nur auch noch vor wenigen Jahren, über die Aufstände des arabischen Frühlings hat man auch als die Facebook-Revolution geredet. Und jetzt sehen wir, dass ein Land, ein modernes Industrieland, also das muss man ja auch nochmal klar machen, das ist ja nicht irgendein unterentwickeltes Fleckchen Agrarland, wo sag ich mal, drei Leute ein Mobiltelefon haben oder so, sondern das ist ja ein modernes Industrieland, das auch in internationale Wirtschaftskreisläufe eingebunden ist, trotz aller Sanktionen und so weiter, wo es Grenzverkehr mit den Nachbarländern gibt, wo das Öl exportiert, das eine Flotte hat, bla 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 bla, dass so ein Land jetzt mittlerweile über fast eine Woche komplett sozusagen den Kommunikationsaustausch der Bevölkerung mit dem Ausland unterbinden kann und dazu auch noch die mediale Berichterstattung kontrollieren kann. Das ist ja ein Ereignis, das ist neu. Das haben wir in den letzten 20 Jahren so nicht, also in der Zeit, wo es Internet, sag ich mal, im Massengebrauch gibt, so nicht erlebt. Und das hat man sich ja bis vor kurzem auch nicht vorgestellt. Und das, was da jetzt passiert, das werden sich andere Regierungen natürlich sehr genau angucken und sagen, hey, wie haben die das gemacht? Wie kann man das machen? Die Vorstellung, sich alle abzukoppeln.
Auf eine Weise ist es nicht das erste Mal, aber nur auf eine Weise und nicht um besserwisserisch zu klingen. Ich erinnere mich in den 80er Jahren an die Abschaltung aller Telefonnetze in den großen Städten Südafrikas, um den Aufstand zu unterdrücken. Also dieses Mittel steht ihnen immer zur Verfügung und das aber nicht, um besserwisserisch jetzt so reinzugrätschen, sondern nur um die Aufgabe, die ist immer noch größer, als wie man ohnehin sich das schon vorgestellt hat.
Ich glaube, der Unterschied schon, gut, dass du das so nennst, der Unterschied ist, glaube ich, tatsächlich, dass man geglaubt hat, und das ist der Punkt, warum ich denke, dass man darüber reden muss, ist, dass man, sag ich mal, in den letzten 20 Jahren oder sag ich mal 30 Jahren, seit den 90er Jahren mit dem Aufkommen des Internets die Illusion hatte, dass sowas, wie du, was du dafür in Südafrika beschreibst, eben nicht mehr vorkommen kann, sondern dass durch die Dezentralisierung der Netze, durch die Verbreitung der Technologie, die Internationalisierung und so weiter, die schwierige Kontrollierbarkeit des Internets und so weiter, dass man die Möglichkeit hätte, sowas zu umgehen. Diese Hoffnungen, die in die Technologie gesetzt sind, in der Hinsicht, die sind ja nicht gering. Ja. Wie gesagt, der Topos von der Facebook-Revolution, die Zivilgesellschaft, die sich über Twitter, Facebook, was weiß ich, organisiert, die spontan im schnellen, direkten digitalen Austausch ihren Willen bildet, sich organisiert und so weiter. Das ist ja ein Thema der letzten Jahre. Und wenn du dir die hiesigen politischen Strukturen anguckst, spielt das ja durchaus eine Rolle. Ja, dieser ganze Twitter-Aktivismus und so weiter.
Ich muss euch leider sanft auf das schon um 3 Minuten überschrittene Pensum sozusagen aufmerksam machen.
Danke.
Ich möchte mit 2 Hinweisen schließen, nämlich das, was ihr gesagt habt, was droht im Iran und was aus der Geschichte des Irans so sehr bekannt ist. Ne? Wenn dort von Massenmord die Rede ist, der Herrschenden, dann geht es um Zehntausende. Und das ist das, was in diesen Tagen und in diesen Stunden droht. Mehr muss man dazu, glaube ich, nicht sagen. Und ich will darauf hinweisen, Nasser Monsef ist einer unserer Gesprächspartner. Und Nasser Monsef, Nasser, du hast dieses Buch geschrieben, Wir sind nicht aus eurer Welt. Ja, dieses Buch soll auch an dieser Stelle noch einmal beworben sein. Und ich möchte euch sehr danken für dieses schwierig über große Entfernungen zustande gekommene Gespräch und für die Informationen, die wir damit auch einer vielleicht kleinen, aber vielleicht auch gewillten und wollenden Öffentlichkeit zur Verfügung stellen konnten. Vielen Dank euch beiden.
Gerne. Ciao, ihr beide. Ciao.
Vielen Dank.
Tschüss. Ciao, und macht's gut. Ciao. Wir bleiben dran, ne?
Ja. Ciao, ihr Lieben. Ciao.
Tschüss.